Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals als Podcast kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer ab $1 im Monat. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen, wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat.
Ja, hallo zu unserem Stammtisch, Retro-Kompott-Stammtisch Nummer 52. Hier kann ja jeder mitmachen, der will. Ihr könnt die Anleitung finden bei www.retrokompott.de und dann rechts auf Stammtisch klicken und da gibt es dann noch einen Link mit Anleitung. Mit Teamspeak kann sich hier jeder zuschalten. Und heute sind mit dabei der Amiga Master Marcel, hallo.
Hallo, guten Abend.
Der Jungsi, hallo.
Guten Abend.
Der Pagefall 2000 alias Ingo, hallo.
Ja, auch von mir einen schönen guten Abend.
Und der Oliver V3TO Veto, hallo.
Hallo.
Ja, und ich selber bin der RSN 8887, also der Arne. Ja, was liegt euch auf dem Herzen? Stille. Ja, wir können ja auch anfangen mit, was wir gespielt haben. Also habt ihr irgendwas Tolles gespielt oder sonst irgendwas Retromäßiges gemacht?
Greife ich mal schnell vor. Diese Woche keine Sekunde Zeit gehabt, leider. Hab ein bisschen noch an Lösungen geschrieben und zu mehr hat's nicht gereicht. Kein Retro-Spiel, kein neues Spiel, gar nichts. Titanfall wartet auf mich. Habe ich mir für morgen vorgenommen. So viel zu
also
mir.
Also Marcel, dass du es überhaupt wagst, hier zu erscheinen, ohne irgendwas gespielt zu haben.
Ich weiß, es ging einfach nicht.
Mit leeren Händen, nein.
Genau, nein, das ist ja auch okay.
Ich habe jetzt diese Heroes 3 Add-ons durch, diese Standalone-Add-ons. Und als ich damit fertig war, kam ich wieder an so einen Punkt, dass ich finde, dass so episodenhafte Erzählungen nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss in Spielen ist. Die Heroes 3 Chronicles, das war etwas, was ja damals in 8 oder 9 Teilen, ich meine, es waren 8 Teile und einer, der alle zusammenfasst, veröffentlicht wurde und hier in Deutschland sozusagen in 3 Boxen. Und die Handlung davon war allerdings aufgemacht wie ein großes, ganzes Epos. Und als ich durch war, war das Ende ein Standard-Render-Filmchen, ungefähr 30 Sekunden lang und das war's. Ich war ein kleines bisschen enttäuscht. Aber es war trotzdem ein ganz tolles Spielerlebnis, hat mir sehr gefallen. Und sonst habe ich mich wieder an den Super Mario Maker rangesetzt und an einem Level, den ich schon vor einiger Zeit begonnen habe, weitergemacht. Das wird allerdings noch eine Weile dauern, bis der fertig wird, vermute ich mal. Und sonst habe ich noch auf dem Commodore 64 etwas weiter an Shadow of a Hawksmill gespielt. Das ist so ein Seitenansicht-Action-Adventure, ein bisschen mehr Action-Spiel als Action-Adventure, was so in einem Horror-Lovecraft-Setting angesiedelt ist, würde ich mal so sagen.
Auf welchem System? Ich kenne das gar nicht.
Ist auf C64. Das ist vergangenes Wochenende veröffentlicht worden in der Form, dass Vorbesteller von dem Spiel eine digitale Version vorab bekommen haben. Und ich hatte, als ich das gesehen habe, vorab die Budget-Diskette bestellt, damit ich das Spiel spielen konnte. Und es ist ab heute digital erhältlich. Viel spart man da gegenüber der Version, die ich habe, nicht. Ich habe umgerechnet 10 Euro bezahlt und die Version, die digital ist, die kostet umgerechnet irgendwie 7 Euro und ein paar zerquetschte. Und ja, wird wohl die Tage dann jetzt auch richtig an alle, die das bestellt haben, versandt.
Ah, vom Psytronic auch.
Ja, und also man merkt aber auch, dass an dem Spiel der Lack noch nicht ganz trocken ist. Also sie haben schon ein erstes Update in Aussicht gestellt, was bei den physikalischen Versionen allerdings mit drin ist. Deswegen kommt die ein kleines bisschen verzögert an gegenüber dem digitalen Release.
Ah, cool, das ist der zweite Teil, der Nachfolger zu diesem Rocky Memphis. Das habe ich mir auch gekauft.
Ja, es spielt sich ganz anders. Also ich habe auch, als ich das startet habe, sofort an dieses Rocky Memphis gedacht. Rocky Memphis, finde ich, ist allerdings sehr puzzellastig. Und das Shadow over Hawksmill ist eher actionlastig und auch sehr da wird sehr stark drauf gesetzt, so auf bestimmte Situationen. Man kann auf dem C64 zwar sowas wie Jumpscares nicht richtig umsetzen, aber sie haben es hinbekommen, durch Gegnerplatzierungen ähnliche Effekte zu erzielen.
Naja, schön.
Ich schaue mir gerade den Videolink an, den du gepostet hast, Oliver. Bei den Sprites was getrickst worden? Es sieht für mich so aus, weil die sehen höher aufgelöst aus als die Hintergründe.
Ich muss mal gerade gucken, weil das hat RSN gepostet. Einen Moment.
Wäre jetzt so mein erster Eindruck gewesen, ne? Wenn ich die Hintergrundgrafiken vergleiche mit dem Pixel und das Sprite, dann sieht das Sprite viel klarer, viel höher aufgelöst aus.
Das ist ein Hi-Res Multicolor Overlay Sprite, so nennt man das. Das haben früher diverse Firmen gemacht. Also bei mir gibt es auch ein paar Projekte, wo ich solche Dinge eingesetzt habe. Dort wird quasi im Hintergrund ein Hi-Res-Sprite gesetzt, ein Multicolor-Sprite gesetzt, damit man ordentlich Farben hat. Und da oben drauf als Kontur beispielsweise dann ein Hi-Res-Sprite, damit man dann gleichzeitig eine hohe Auflösung bekommt.
Haben mich meine Augen nicht betrogen. Ja, sehr schön. Sieht auf jeden Fall gut aus.
Also wie sie es zum Beispiel gemacht haben, dass man den Eindruck hat, so von wegen eine Gruselstimmung nicht, aber sie schaffen es wirklich so spontan Bedrohung zu erzeugen. Man sieht auf den ersten, auf so einem Screenshot beispielsweise, dass so Psytronic relativ am Anfang von diesem Promotion-Video da in der Hintergrundgrafik platziert hat, dass dort neben der Hauptfigur, wenn man weiter rechts guckt, dass da so eine Ansammlung von Schatten erscheint. Und was es häufiger im Spiel gibt, das ist zum Beispiel, dass entweder das Bild scrollt, das ist so die eine Methode, aber das Spiel nutzt auch das Umschalten in neue Szenen halt relativ häufig. Auch teilweise an Stellen, wo man in anderen Spielen sagen würde, so, da ist der Raum aber noch nicht zu Ende, ne? So wie so ein Perspektivwechsel. Und in dem Moment werden dann halt diese Gruppen an Schatten zum Beispiel so platziert, dass man wirklich nur noch sehr wenig Zeit hat zum Reagieren und dass man auch dann innerhalb dieser Gruppe nur jeden dieser Schatten immer einzeln eliminiert bekommt oder dann dadurch sich auch so Situationen entwickeln, dass man lieber die Beine in die Hand nimmt. Am Anfang hat man das noch nicht so, allerdings die Munition ist begrenzt. Oder was auch ist, ist halt die wenn man bestimmte Ereignisse hatte, so dass man was Bestimmtes gefunden hat oder sonst irgendwie, dann kommt eine ganz kurze Message. So, und das ist dann auch so typisches Lovecraft-Geschwafel, würde ich mal so bezeichnen. Dieses hier so, im Hintergrund hörst du es grollen. Und auf einmal kommt dann irgendwie ein Monster um die Ecke. Ne, so in dieser Konstellation haben sie es halt geschafft, obwohl das jetzt nur ein ganz normales, seitenscrollendes 8-Bit-Spielchen ist, eine Form von Bedrohung zu erzeugen, atmosphärisch.
Ja, schön. Hat sonst noch wer was?
Also wenn keiner was sagt, dann würde ich vielleicht mal gerade kurz das bringen, weil das letzte Mal, als ich was geredet hatte, also beim letzten Mal, da war es dann so spät und da bin ich ja fast eingeschlafen. So, ich habe aber auch nicht viel gemacht. Und zwar, ich habe wieder die Zeit bei Judgment verbracht. Also, ja, so 4-5 Stunden habe ich weiter gespielt. Und das Spiel ist halt echt verdammt umfangreich und man verstrickt sich wirklich halt auch in viele Kleinigkeiten. Ja, und dann habe ich noch weiter Stadia mal ausprobiert und ich habe es getan. Ich habe mir mein erstes Spiel gekauft. Ich kriege da jetzt wahrscheinlich ziemlich viel Schelte, aber da gab es halt ein Sonderangebot von einem Spiel, was ich gerne auch haben wollte. Und das war das Trials Rise, also dieses Motorrad-Geschicklichkeitsspiel. Das hatte ich auch für die PlayStation, beziehungsweise den Vorgänger hatte ich für die PlayStation. Das war das Trials Fusion. Und das ist halt ein Spiel, wo man mit einem Motorrad über einen Parcours steuern muss. Und es ist ein reines Geschicklichkeitsspiel. Das macht richtig Spaß, weil da gibt es dann auch ziemlich komische Situationen, die man da meistern muss. Und das ist teilweise halt auch relativ brutal, weil man kann da halt wirklich ziemlich böse verunglücken. Ja, also ist ganz lustig. Und das gab es im Sale für 10 Euro. Das habe ich mir dann halt mal zugelegt und mal damit mal ein bisschen gespielt. Dann habe ich auch noch weiter das Shadow of the Tomb Raider gespielt. Nee, oder war das Rise? Also der zweite Teil von dem Tomb Raider. Ich glaube, das war Rise of the Tomb Raider. Oder korrigiert mich jetzt mal bitte.
Ja, genau.
Ja, genau. Der, also den zweiten Teil, den habe ich da weiter gespielt. Und der sieht da auch sehr gut aus. Allerdings habe ich immer noch ziemlich Probleme in Stoßzeiten, also so abends Stadia zu spielen. Das klappt bei mir irgendwie nicht richtig, aber ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Scheinbar hat das was zu tun mit Vodafone, dass sie dann vielleicht irgendwo den Verkehr drosseln oder weil das ist, die Server, die stehen scheinbar auch in Frankfurt von Vodafone und die haben da halt irgendwo einen dicken Knoten und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die abends dann halt bei einigen Routings den Verkehr drosseln und dann wird's halt alles irgendwie, also da kriegt man keine schöne Verbindung aufrecht. Aber so tagsüber oder halt auch spät nachts, da geht's super. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert. Interessanterweise gibt's auch im Ausland da keine Leute, die diese Probleme haben. Zum Beispiel in den USA, da soll's super laufen. Kann natürlich damit zu tun haben, dass sie da ein deutlich ausgebauteres Servernetzwerk haben als in Deutschland. Wobei ich mir das jetzt auch nicht vorstellen kann, aber gut, ich weiß es halt nicht, wo das Problem ist. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt von das PlayStation Now, dass es stabiler läuft in Stoßzeiten. Oder hast du da Probleme, Oliver?
Ich habe kein Stadia. Ich habe.
Nee, du hast das PlayStation Now. Gibt es da Probleme in Stoßzeiten?
Nicht, dass ich das gemerkt habe in der Form. Das, was ich halt gemerkt habe, ist zumindest bei mir, dass es nicht unbedingt eine gute Idee ist, das über WLAN zu spielen. Aber ansonsten eigentlich alles gut.
Ja, also das, ich weiß wirklich nicht, woran das jetzt noch liegen kann. Ich habe hier halt auch eine ziemlich dicke Firewall, also so eine von Sophos, so eine, eigentlich eine Firmen-Firewall. Allerdings habe ich mittlerweile jetzt schon alles überbrückt, was geht. Also da ist jetzt auch alles offengelegt mit dem Chromecast. Wobei, wenn es morgens stabil läuft, dann hat es, glaube ich, auch nichts mit der Firewall an sich zu tun, sondern dann hat es was mit der Zeit oder mit der Auslastung des des Vodafone-Netzes zu tun, beziehungsweise Kabel Deutschland, die ja jetzt zu Vodafone gehören. Wobei, wenn ich parallel einen Speedtest laufe, dann komme ich auch locker auf meine 250, 300 Megabit. Ich habe ja eine 500 Megabit Leitung mit 50 Megabit Upstream und es geht eigentlich auch ganz gut. Netflix oder Amazon Prime habe ich nie Probleme, aber halt das Stadia spielt nicht so ganz mit. Aber ist auch egal, ich wollte halt mal das Spiel auch mal kaufen und zwar, wenn ich mal nicht mehr Pro bin, also eine Pro-Mitgliedschaft habe. Das ist ja diese Mitgliedschaft, wo man dann jeden Monat zwei Spiele umsonst bekommt. Dann müsste ich das Spiel behalten und dann kann ich das dann auch mal ohne Pro-Mitgliedschaft ausprobieren. Also für 10 Euro ist mir das auf jeden Fall wert. Wobei ich die Pro-Mitgliedschaft behalten werde. Also die 3 Monate Testphase, die läuft ja jetzt aus, aber ich werde die behalten, weil es gibt ja immer noch 2 Spiele kostenlos jeden Monat. Und wenn man jetzt die beendet, dann sind die wahrscheinlich alle weg. Und jetzt kommt nächsten Monat, kommt ja Metro, also dieser neue Metro-Teil, ich glaube Exodus, den gibt's bei Stadia, also kostenlos. Und dann noch ein Stadia-exklusives oder zeitexklusives Spiel namens Guild. Ja, das war halt dann auch mal so.
Das ist voll exklusiv sogar. Das wird auf keiner anderen Plattform.
Ja. Genau, und das geben die jetzt schon raus. Was aber auch zeigt, dass die halt ein bisschen verzweifelt sind, weil, dass die schon solche Titel rausgeben. Also das finde ich ein ordentlicher, also 2 ordentliche Spiele, so für einen Monat.
Was ich bei Stadia nicht ganz verstehe. Ich habe das zwar irgendwo mitbekommen, dass es irgendwie 2 Spiele pro Monat gibt. Nur dann hätte ich eigentlich gedacht, so, dann läuft diese Sache weiter, so ähnlich wie PlayStation Plus meinetwegen.
Ja, das ist ja auch so, das geht ja auch so.
Ja. Aber was ist denn das mit Samurai Showdown und dem Tomb Raider? Ich sehe hier in dieser Seite im Internet, wo das angekündigt wird mit den Neuerscheinungen, dass Samurai Showdown und Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, dass man die claimen soll bis heute, weil sonst sind sie weg.
Ja, natürlich. Man muss jeden Monat, also jeden Monat muss man die Spiele claimen, ja, ansonsten sind sie halt dann weg. Klar, das ist so wie PlayStation Plus.
Ach so, das ist
ja. Genau. Und diesen Monat gab es ja also den Tomb Raider gibt's noch, der wirklich zu empfehlen ist für Stadia, weil der sieht echt schön aus, wenn er mal in 4K und HDR läuft. Das sieht echt sehr schnuckelig aus. Und dann gibt's noch Thumper auch noch diesen Monat. So, und morgen kommen ja halt dann zwei neue.
Samurai Showdown steht hier.
Das kann nicht sein. Samurai Showdown ist vor 2 Monaten. Das war das damals bei der Öffnung mit Destiny 2. Dann ist da irgendwas falsch, weil das habe ich ja, Samurai Showdown habe ich ja schon seit, keine Ahnung, seit Beginn. Das war damals zur Eröffnung, gab es die beiden Spiele, Samurai Showdown und Destiny 2. Dann im nächsten Monat, da gab es dann den Tomb Raider, also diese Neueröffnung, also diesen ersten Teil und den Farming Simulator 2019, also auch den aktuellen, den es jetzt auch bei Epic Store gibt's den kostenlos momentan auch. Und und dann aktuell ist halt das zweite Tomb Raider plus das Thumper und nächsten Monat ist halt dann das Metro Exodus und Guild. Und für 10 Euro, ja, finde ich es auch mal fair, auch wenn es halt nicht funktioniert. Ja gut, sage ich nicht fair, da kann man nicht spielen. Aber ja, ich schaue mir es mal an und ich bin da auch guter Hoffnung, dass die da ausbauen. Wobei was ich sehr, sehr Mist finde, das ist, wie Stadia mit den Kunden umgeht, weil es gibt keine Kommunikation. Es gibt auch nicht mal irgendwie ein Sorry oder sonst irgendwas. Also das ist ganz katastrophal. Man wird wirklich alleine stehen gelassen. Ja, vor allem, was ich nicht verstehe, es gibt halt so einen Speedtest von Stadia und der zeigt hohe Werte an und dann sagt er auch im Spiel, nee, ihre Internetverbindung ist zu schlecht. Und zu schlecht, ja, für die unterste Qualität. Und das verstehe ich halt irgendwo nicht.
Die sitzen das Problem im Moment aus, also relativ eindeutig sogar, weil das Einzige, was sie gemacht haben in der letzten Zeit, ist ja nur irgendwelche Ankündigungen zu machen, dass sie Studios aufgekauft haben, wie viele Spiele eigentlich geplant sind für die Zeit. Und auf der anderen Seite siehst du ja, das sind ja noch nicht mal die technischen Details, die da in irgendeiner Form kritisiert werden, sondern die Hauptkritik ist, dass das System 40 Tage auf dem Markt war und es ist nicht eine Neuheit erschienen. Was für so eine Plattform...
Doch, eine ist erschienen, Spiele, dieses... Darksider, glaube ich, 3 oder Darksiders 3 ist, oder ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher.
Da wird auf die Welt drauf gewartet haben. Das, das ist aber so, weil das Angebot ist halt sehr überschaubar und da passiert kaum was im Moment.
Ja, und wenn die so weitermachen, dann gibt es halt in einem Jahr haben wir alle Spiele. Also aufgrund der kostenlosen Mitgliedschaft gibt es dann halt quasi alle Spiele umsonst.
Ja. Und vor allen Dingen auch, solange dann halt die Kunden noch dieses Gedöns da mitmachen. Ne? Weil ich glaube nicht, dass die alle eine endlose Geduld haben, während auf anderen Plattformen sie zugeschmissen werden an Titeln.
Ja, wobei, man muss auch sagen, man hat ja nicht viel zu verlieren. Weil, gut, ich habe jetzt den Controller gekauft und das Chromecast gekauft. Ja, musste es aber nicht. Das war ja freiwillig. Und ich kann ja auch durchaus mit den Spielen auf dem Notebook spielen, mit Maus und Tastatur, das geht ja auch. Und es gibt ja halt keine große Investition. Ja. Und zum Beispiel jetzt hier mit dem Trials Rising, das habe ich mir für 10 Euro gekauft. Und ich könnte jetzt, auch ohne Stadia-Abo, könnte ich das jetzt in der Basic-Fassung, also mit Full HD, könnte ich das spielen. Ja, und so what? Da ist ja überhaupt kein Risiko dabei. Das Risiko ist natürlich, dass irgendwann Google dicht macht und Google macht Stadia dicht und dann habe ich das Spiel verloren. Dann ist es futsch. Wobei, da bin ich auch mal gespannt, ob es dann vielleicht irgendwelche Klagen vielleicht gegen Google gibt oder die machen halt einen Refund. Das kann natürlich auch passieren, dass sie sagen, hört mal Leute, okay, wir haben Mist gebaut, komm, ihr kriegt all euer Geld zurück und gut ist. Das kann natürlich auch passieren irgendwann mal.
Also im Moment würde ich mir noch keine Sorgen drüber machen. Man kauft nicht ein Studio auf, wenn man in irgendeiner Form nicht langfristig denkt oder zumindest meint, langfristig zu denken. Ich glaube allerdings schon, dass das, was passieren wird, wenn sich da nichts tut, dass beim Großteil der Kunden quasi die Hardware im Schrank verstaubt und ja, nach anderthalb
Jahren... Ja, welche Hardware?
Der Controller beispielsweise. Und dass man nach anderthalb Jahren mal guckt, na, ob sich da mal was getan hat. Ne, das heißt also, die bestehenden Accounts, die liegen dann wahrscheinlich ganz schnell brach, weil überall ist es besser als da.
Der Controller ist ja halt freiwillig, den musst du nicht haben. Natürlich, die Leute, die den haben, sind halt ein bisschen gearscht, weil wäre jetzt natürlich schön, wenn man den Controller für was anderes noch brauchen könnte oder benutzen könnte, weil der hat ja halt wirklich so eine richtig proprietäre Technik und scheinbar funktioniert der auch wirklich nur mit Stadia. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob es da irgendwelche Hacks gibt, weil sobald es jetzt noch andere Verwendungsmöglichkeiten gäbe für den Controller, dann ist es ja eigentlich super, weil technisch gesehen finde ich den Controller ziemlich gut. Also der gefällt mir auch, liegt super in der Hand, sogar besser als der PlayStation 4 Controller, als der DualShock. Ich weiß, das ist jetzt halt etwas vielleicht euphorisch oder ja, also es ist halt meine Meinung. Ich finde den Controller, der liegt sehr, sehr gut in der Hand, der passt super in die Hände und es macht Spaß, da drauf zu spielen, wenn es halt geht. Und falls es mal eine andere Ersatzmöglichkeit oder Verwendung für den Controller geben würde, ja, dann ist es mir eigentlich fast egal, was mit Stadia passiert, weil dann habe ich auch kein Geld rausgeworfen, finde ich.
Das ist sehr relativ, ich meine.
Ja, natürlich, jeder, aber...
Es gibt auch Spiele, die man sich gekauft hat für teuer Geld und die spielt man dann plötzlich nicht, weil man sie selber dann am Ende doch doof
findet. Ja, also wir reden hier nicht über eine Konsole für 500 Euro, das ist ja was anderes. Also es ist ja jetzt keine teure Hardware oder Investition, die man da gekauft hat. Das hält sich halt wirklich in Grenzen. Und ich bin mal gespannt, wie sich's entwickelt. Ich denke auch nicht, dass Google da allzu hohe Wartungskosten hat, also für Google-Verhältnisse, weil die haben ja halt auch genug Serverfarmen und die subventionieren das ja quer. Das ist ja für die auch, wie du sagtest, eine strategische, langfristige Entscheidung und ein Investment für die Zukunft.
Ich weiß nicht, wie die Firmenkultur bei Google ist, also da wäre ich mir nicht so sicher. Das kann durchaus sein, dass, wenn das nicht erfolgreich ist, dass da reihenweise Leute gekickt werden, das weißt du nicht.
Das kann natürlich sein, das ist möglich, aber was ich halt Google ankreide, das Ganze ist eigentlich eher eine Early-Bird-Phase gewesen und das hätten sie auch so deklarieren müssen, ja. Die hätten einfach einen großen Feldtest machen müssen, das haben sie jetzt auch gemacht und sie haben das System ja auch noch nicht für alle geöffnet, weil du kannst ja, glaube ich, nach meinem Wissen diesen Basic-Tarif noch gar nicht beziehen. Das geht ja gar nicht, das geht ja nur über Einladung derzeit.
Vom Marketingseite her ist das ein Totalausfall, egal wie man es dreht. Also
das stimmt.
Es geht bald nicht mehr schlechter. Doch, es geht schlechter. Blizzard kann das gut. Nein, das einzige Ding ist halt, dass man bei etwas wie Stadia schon durchaus noch drauf vertrauen kann, dass es auf jeden Fall besser wird, weil das Unternehmen hat halt Kapazitäten und durch diesen begrenzten Start werden sie sich wahrscheinlich schon an etwas mehr rantasten können. Nur sie sind in meinen Augen zu langsam, zu unkommunikativ und reagieren nicht so, wie man das eigentlich erwartet. Und auch die Ankündigung, das ist so, weiß ich nicht. Ich muss jedes Mal, wenn ich von Stadia was mitbekomme, wie die in der Presse auftreten oder wie sie nach außen auftreten, die ganze Zeit an die Atari-Box denken. Die haben den gleichen Scheiß gemacht. Und denen glaubt auch keiner mehr irgendwas.
Ja, Google muss jetzt erstmal liefern und ein geiles System bereitstellen. Und dann kann es sein, dass die Leute dann irgendwann wieder Vertrauen schöpfen und dann zurückkommen. Also ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich habe mir zwar jetzt ein Spiel gekauft, aber wenn jetzt ein neuer Titel rauskommen würde, ein Vollpreistitel, dann würde ich ihn definitiv nicht für Stadia kaufen. Dann würde ich lieber dann zur PlayStation 4 gehen.
Ich bin sowieso sehr enttäuscht von Google im Allgemeinen. Also die haben, irgendwie haben die es nicht mehr drauf. Also ich finde auch deren Interfaces für so, es gibt ja diese Apps, dieses Sheets, und Google Docs und Google Drive und so.
Die benutze ich nur noch. Ich finde die
User Interfaces, die haben sich irgendwie gefühlt seit 5 Jahren nicht verändert und die sind irgendwie holperig und schlecht. Also man kann es zwar benutzen, aber ich habe da oft so Probleme, dass manchmal das rechte Mausklick-Menü nicht richtig erscheint oder dass ich aus Versehen dass es irgendwie nicht richtig so flüssig funktioniert, ja.
Nee, kann ich nicht bestätigen und ich benutze das wirklich fast nur noch. Was allerdings auch daran liegt, weil ich sehr viel Dokumente auch tausche und mit Leuten auch zusammenarbeite. Und ja, also das Interface ist nicht perfekt. Es ist so, an einigen Stellen, finde ich, sind Funktionalitäten in Menüs, die eigentlich nach vorne gehören oder sowas. Aber ich habe noch nie solche Probleme gehabt, dass da irgendwas nicht richtig erscheint. Das Ding reagiert absolut prompt.
Vielleicht ist das auch, weil ich das eben auf Mac benutze und dann natürlich mit Safari da irgendwie rumklicke. Vielleicht läuft das besser mit Chrome oder so.
Das kann
aber
sein, ja.
Ich finde auch jetzt, jetzt nicht nur die Funktionalität, sondern auch den Look, also wie das aussieht, das sieht so langweilig aus alles. Also das Interface ist so total langweilig designt. Alles ist weiß, wirklich total schlicht und irgendwie, ja.
Das also finde ich, also ich muss ehrlich gestehen, ich empfinde das jetzt nicht unbedingt besser als das Interface von Office, weil ich habe mich bei Microsoft Office irgendwann auch an die Ribbons gewöhnt. Nur ich empfinde das total angenehm, dass hier nichts in irgendeiner Form überflüssigen Kram irgendwo mir ins Gesicht springt.
Ja gut, was nervt mich sonst noch an Google? Also was mich auch total nervt, ist, die haben ja zum Beispiel irgendwann YouTube gekauft und jetzt habe ich immer so zwei Accounts. Meinen alten YouTube-Account und meinen normalen Google-Account. Und das kriegen
das
die
kannst
auch
du aber mergen. Doch, also das.
Das wollten die bei mir sogar. Ich wollte die beiden Accounts getrennt behalten, weil ich nämlich den Google-Account selber, den ich irgendwann mal angelegt habe, gar nicht weiter nutzen will. Und ich wollte eigentlich nur noch den Account weiter nutzen, den ich bei YouTube habe, weil der an den haben sich ja auch Außenstehende gewöhnt. Der andere war ja mehr sowas Internes. Ne? Und ich weiß noch, dass Google mich eine ganze Zeit lang zugepestet hat, ich möge bitte die beiden Accounts zusammenlegen.
Also ich habe immer noch zwei verschiedene und naja, also es kann sein, dass es da irgendwie einen Knopf gibt, dass ich das zusammenlegen kann. Und was nervt mich noch so an Google? Und die Suche bei Google ist auch überhaupt nicht besser geworden, eher schlechter in den letzten
das
Jahren.
Das definitiv.
Also die Suche noch mehr ist mit Werbung zugemüllt und auch diese komische, früher war das so bei Google, dass wenn man was gesucht hat, dann konnte man da noch so draufklicken, dass man sozusagen so eine gespeicherte, gecachte Version sieht. Und das geht inzwischen auch gar nicht mehr. Man kann die Werbung kaum noch vom normalen Suchergebnis unterscheiden.
Das ist schlimm. Da rege ich mich total auf, ja, das ist ja wirklich so ein Mist. Früher war es ja so, dass die Werbung immer rechts war, ja, wo man dann wusste, weil es gab ja auch Situationen, wo man mal gerne Werbung klicken will, wenn man sich was kaufen will, ja, dann tippt man es ein, da weiß man, aha, rechts ist die Werbung, aber mittlerweile ist Google keine Suchmaschine, sondern eine reine Werbemaschine, ja, das ist, die wollen ja wirklich die Leute mit Ach und Krach aus Versehen dazu bringen, dass sie auf die Werbeanzeigen klicken, ja, damit das Kosten verursacht, damit die Einnahmen kriegen. Das ist ja sowas von perfide gemacht mittlerweile. Also, das ist ein Unding, finde ich.
Ich finde auch, die sind immer geiziger geworden, so immer mehr, die wollen immer mehr Geld irgendwie, immer mehr Kommerz und immer weniger Komfort für die User.
Das auch, aber man muss auch sehen, dass dieser Werbemarkt natürlich stark von den Gewinnmöglichkeiten ganz stark eingebrochen ist. Und dann suchen die natürlich eine Methode, dass die Leute mehr auf die Werbebanner klicken. Mir war das jetzt gar nicht so wirklich bewusst, weil ich seit ewigen Zeiten schon einen Adblocker benutze.
Ja, ich hätte jetzt bei Google auch gedacht, dass der Adblocker deswegen schon alleine nicht so viel bringt, weil das Ranking bei Google ja trotz alledem genau das weitermacht. Ne? Diese ganzen SEO-optimierten Seiten, die rutschen ja trotz alledem immer nach oben. Was ich tatsächlich inzwischen mache, sehr häufig mache zumindest, ist, dass ich direkt auf die Bildersuche überwechsel, weil dort dann teilweise Bilder halt erscheinen aus Artikeln oder sonst irgendwie, die ich lesen will und da direkt auch den Seitennamen stehen, ohne irgendwelche Zusatzinformationen. Und ich habe den Eindruck, ich komme da schneller an die Ergebnisse, wo ich hin will.
Vor allem, wenn man jetzt eine Firmenseite sucht, ja, dann ist es manchmal so schwer, die Position zu ermitteln, wo sich die befindet. Ich mache es jetzt mittlerweile so, dass ich suche eine Firma, ja, also nur mal das Beispiel Intel, so, und tippe eine Suche Intel, Return, und dann muss ich, also Command F oder je nachdem, was für ein System man hat, also die Suche und tippe dann nochmal Intel ein, damit ich dann, Intel.com. Ja gut, das macht ja keinen Sinn mehr. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Dass ich irgendwie zweimal suchen muss, damit ich weiß, wo die Firma ist. Weil es ist so unübersichtlich gemacht.
Und das andere, was sie auch gemacht haben, was mich auch total irgendwie an Facebook erinnert, ist, wenn man so in die Account-Optionen geht und da so versucht, so Privacy und diese ganzen Einstellungen einzustellen, das ist auch ein komplettes Chaos aus Unter- und Unter- und Untermenüs, wo die das praktisch, wo man richtig merkt, die versuchen es einem so schwer wie möglich zu machen, da irgendwas an- und auszustellen, ne? Gerade mit so Privacy-Sachen und so. Also das finde ich auch, erinnert mich total an Facebook. Das nervt mich einfach, weil diese Benutzerführung ist nicht designed, um einfach für den User zu sein, sondern ist designed, um denen halt so viel Geld wie möglich irgendwie in die Tasche zu schieben. Dass man also die Option nicht findet, die es einen da ermöglichen, vielleicht diese personalisierten Ads auszustellen und dieser ganze Kram. Also ich finde, Meine Hauptenttäuschung mit Google ist irgendwie, dass ich immer so das Gefühl hatte, dass da so die hellsten Köpfe, die besten Software-Designer der ganzen Welt irgendwie arbeiten, weil ja die Arbeitskonditionen da wohl angeblich auch so toll sind und alles. Und aber dann machen die trotzdem so zum Teil echt schlechte und Software auch mit vielen Bugs und ganz komischen. Ja, das ist irgendwie einfach nicht der Standard, den ich da so erwarte irgendwie inzwischen mehr. Also ich bin echt einfach generell irgendwie, traue ich Google einfach irgendwie nicht mehr über den Weg. Also irgendwie habe ich so mein Vertrauen haben die irgendwie verloren darin, dass sie also gute Sachen machen.
Was jetzt auch richtig krass ist, und zwar, wenn man in die in das Google-Konto reingeht, da gibt es irgendwo Transaktionen. Da kann man alle Finanztransaktionen sehen, die man irgendwann wo getätigt hat und die werden rausgefischt, scheinbar aus Google, aus Gmail. Das ist, also Datenschutz, rechtlich ist es echt verdammt bedenklich irgendwie. Gut, die haben die Daten eh, aber die halten das vor die Nase und da, auf dem ersten Moment überlegt man sich, wo haben die meine Daten her? Wo haben die das denn her? Und die picken sich das wirklich aus den E-Mails oder so raus. Ganz komisch. So Kreditkartentransaktionen und alles Mögliche wird da aufgeführt.
Ich kann bei Gmail auch, da wurde auch irgendwann vor einigen Jahren mal das, die Benutzerführung so überarbeitet. Und inzwischen finde ich das auch im Web jetzt fast unbenutzbar. Also ich kann da nicht unterscheiden, was ist eine Reply. Das ist alles zusammengemüllt in so, das sieht aus wie eine E-Mail, sind dann aber 10 und irgendwie auch andersrum sortiert als in allen anderen E-Mail-Programmen. Und ich kann es einfach nicht mehr benutzen. Also ich finde es schrecklich.
Bestimmte Funktionen nutze ich nicht. Ich muss dennoch sagen, ich mag Google trotz dieser Geschichten ganz gerne. Das hat auch viel damit zu tun, weil halt deren Dienste nicht nur verzahnt sind, sondern auch, weil jetzt beispielsweise, wenn ich an Google Drive denke, ich weiß nicht, wie viele Dienste es sonst noch gibt, die so verzahnt sind mit Drittanwendungen, wenn man die dann auch nutzt oder ähnliche Geschichten. Die Größe macht sicherlich viel her. Dadurch wird er halt für Fremdanbieter interessant und dadurch ist es halt wirklich so alles, alles beieinander. Und es funktioniert für mich auch so übergreifend, weil ich benutze ein Android-Handy beispielsweise. So, es ist praktisch. Nichtsdestotrotz, auch wenn das sicherheitsmäßig nicht so der Brüller ist. Das ist aber auch eh etwas so. Ich weiß nicht, wie das sicherheitsmäßig bei Apple in Wirklichkeit aussieht, wenn man da genau guckt. Ich finde das immer problematisch, wenn einfach nur bestimmte Funktionalitäten blockiert werden. Oder bei Microsoft finde ich es noch mehr, weil ich da immer das Gefühl habe, so von wegen, sie verstecken die Hälfte an Optionen, die es eigentlich gibt. Oder ähnliche Sachen. Ne? Bei Facebook dann noch mehr so, wo man irgendwie das Gefühl hat, man muss an 500 verschiedenen Stellen gucken, damit man irgendwie alle Einstellungen überhaupt findet, die man braucht, um sich in irgendeiner Form das Profil so zurechtzubasteln, wie man es gerne hätte.
Also da muss ich auch sagen, Facebook ist auch noch 1000-mal schlimmer als Google. Also das kann ich auch überhaupt gar nicht mehr ertragen. Die Benutzerführung ist so zugemüllt mit diesem ganzen Scheiß. Also es ist wirklich unbenutzbar einfach geworden.
Was ich halt denke, ist, wir leben in einer Zeit, wo normalerweise da irgendjemand einen Daumen drauflegen müsste, um zu gucken, so ist das überhaupt alles noch statthaft, was sie da treiben. Weil es stimmt schon, und das sehe ich auch, dass wenn jetzt beispielsweise irgendwelche Vorgaben gemacht wird, worauf sie dann achten müssen, so weil irgendwo Gesetze erlassen werden oder sonst irgendwas, dass sie es irgendwo einbauen, mit Betonung auf, wir bauen es irgendwo ein. Ja, und das ist schwierig. Ich habe irgendwie, gestern war es, eine News gesehen, wo sie hier für Europa jetzt auch bei Facebook eine Seite freigegeben haben, wo man die Interaktion mit Drittwebseiten sehen kann, damit man mal gucken kann, worüber die alle ihre Daten beziehen. Und das Erste, was mich daran genervt hat, ist, dass es da so eine Art Alles-oder-Nichts-Mentalität gibt, wie man dieses ein- oder ausschalten kann, diese Datenkommunikation, weil es kann ja durchaus sein, dass man das bei bestimmten Seiten gerne will, weil man halt da irgendwie, ja, bei Community-Seiten finde ich das nicht unbedingt verwerflich, dass da halt meinetwegen Datenaustausch mit Google stattfindet. Aber auf der anderen Seite ist es so, ich finde es streckenweise bedenklich, wenn ich mich auf irgendwelchen Seiten bewege, wo es um Software geht, die man irgendwie beruflich nutzt oder sonst irgendwie was, dass dann da plötzlich irgendwelche Daten ausgetauscht werden. Das will ich einfach nicht. Und wieso überhaupt ist diese eine Seite nicht ganz normal im Einstellungsmenü verknüpft? Das begreife ich nicht.
Ja, das begreife ich schon. Das wollen die halt nicht, dass man das einstellt. Also ich habe da so eine Theorie, dass diese Firmen irgendwie vielleicht gesetzlich verpflichtet sind, bestimmte Optionen bereitzustellen, aber die dann halt unter 15 Untermenüs irgendwo verstecken, so dass halt Leute, die es wirklich wollen, die finden es halt irgendwie, aber die Millionen von Otto-Normalbenutzern suchen ein bisschen, finden es nicht und dann ist es ihnen egal irgendwie. So machen die das halt. Ich denke, das ist nicht für User designed. Das ist für
was die Firmen designed. Was ich auch bescheuert finde, das sind ja momentan diese ganzen DSGVO-Banner, die man immer klicken muss mit den Cookies. Was ich nicht verstehe, warum wird das denn nicht einfach verpflichtet, dass das Ganze in den Browsern geregelt wird? Weil wenn man das in den Browser einstellen könnte, ja, dann wird man tausende von Klicks ersparen, die man jetzt momentan durchführen muss, nur wegen diesen OK-Klicken bei irgendwelchen DSGVO-Banners. Ich meine,
ich glaube, das wäre denkbar, nur ich vermute mal, dass an der Stelle das Gesetz viel zu schwammig ist, dass sich das überhaupt ein Hersteller trauen würde.
Genau, weil dann kriegt der unbedarfte Anwender davon wieder nichts mit, sondern hat man irgendwie die Hintertürchen. Nochmal zu dem Sicherheit iPhones, ich habe eben einen Link gepostet, das ist auch eine recht aktuelle Geschichte. Es mag so sein, dass gewisse Applikationen unter den iPhones zwar verschlüsselte Daten übertragen, aber wenn man dann die Backup-Funktion benutzt, die Apple anbietet, diese iCloud-Backups, da ist es jetzt wohl so, dass Apple da auch den Widerstand aufgegeben hat und das FBI und die amerikanischen Sicherheitsbehörden darauf zugreifen können und dürfen. Auch zum Beispiel diese iMessages, die werden zwar verschlüsselt übertragen, wenn man aber davon Backups zieht, dann liegen die Dinger entschlüsselbar oder unverschlüsselt in der Cloud.
Wobei ich nicht glaube, dass die jetzt unverschlüsselt in der Cloud liegen, sondern ich glaube eher, dass es dann auch eine Hintertür gibt, wo man halt dann die Daten... Bitte?
Apple hat den Schlüssel dafür.
Genau, weil hier steht nämlich, dass künftig kein Schlüssel mehr verwendet wird. Also das glaube ich jetzt nicht, das ist ja Blödsinn. Also natürlich werden die verschlüsselt, um halt auch vor Dritte sicher zu sein. Aber sie werden wahrscheinlich dann auch dann die Möglichkeit haben, da im Notfall ranzukommen. Ja, was ich im Prinzip auch gar nicht mal so schlecht finde, weil... Angenommen, man hat wirklich einen Schlüssel verloren, besteht ja dann theoretisch die Möglichkeit, mit irgendwie Anwalt oder sonst wie an die Daten vielleicht wieder zu kommen. Das ist ja auch dann vielleicht möglich.
Und, ich glaube eher, die als Privatbenutzer, die werden dir die Daten nicht geben. Aber
das kann natürlich auch sein, aber zumindest...
Die haben bestimmt einen Direktzugriff schon drauf. Ich sag mal, irgendwo haben die ihre Webmaske, wo sie dann darauf zugreifen können.
Wobei ich jetzt auch kein Problem im Prinzip habe, wenn ich das auch weiß, was ich da in der Cloud speichere, weil ich finde es ja auch immer so naiv, da irgendwelche Nacktfotos zu speichern und sich dann wundern, dass die dann irgendwo dann nett sind. Also wenn ich wirklich sensible Daten habe, die verschlüssel ich natürlich selber nochmal. Also das ist natürlich klar, auch bei Apple mache ich das. Aber im Prinzip finde ich das gar nicht mal so schlimm, wenn halt dann auch irgendwelche Behörden gegebenenfalls darauf Zugriff haben, weil ich habe da zwar auch teilweise Firmengeheimnisse, wobei das sind ja auch dann wieder vielleicht Wirtschaftsgeheimnisse, die dann auch wieder missbraucht werden können. Ja gut, man muss natürlich überlegen, wer darauf Zugriff hat, ja, weil wenn jetzt irgendwie eine Regierungsorganisation aus wirtschaftlichen Interessen darauf zugreifen kann, dann fände ich das jetzt schlecht. Das wäre dann wirklich sowas wie Betriebsspionage im Prinzip.
Das ist ja genau das, was du
das ist rausfinden wirst. Ne? Genau das Gleiche auch jetzt hier bei Softwareentwicklern generell. Wenn jetzt hier irgendwie eine Spieleschmiede ist, ja, und dann theoretisch dann irgendwie ein Konkurrent in USA sagt, ja, hört mal, die machen ein neues Spiel mit einer Engine, die ganz neu ist, gebt doch mal Zugang, dass wir da mal den Source-Code da runterziehen können. Und plötzlich haben sie dann den Source-Code und verbessern die Engine oder bringen sie dann vorher raus. Das wird ja natürlich gar nicht gehen. Das wäre eine Sauerei. Aber wenn jetzt irgendwie bei einer Terrorgefahr, also wenn da jetzt ein möglicher Terrorist ist, dann oder der sogar auch einen Anschlag plant, dann finde ich das in so einem Fall schon eigentlich okay, wenn man dann Zugriff auf irgendwie so Daten hätte. Ja, also da muss irgendwo eine Hürde gesetzt werden, die ich jetzt, also da bin ich auch gar nicht dazu fähig, die zu setzen. Das ist halt wirklich Situationen gibt, wo man auch da Zugriff sich verschaffen kann.
Das sehe ich irgendwie nicht so. Ich finde, also es gibt ja auch zum Glück Services, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, aber es gibt zumindest einen Service mit iCloud, mit Cloud Storage und Backup, der auch tatsächlich das so verschlüsselt, dass die also selber den Key dann nicht haben. Dropbox macht das auch nicht, iCloud macht das, glaube ich, nicht, aber es gibt so eine Firma, die das anbietet.
Also ich mache Cloud-Backups und ich nutze, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ARQ, ARQ geschrieben. Und das ist halt so eine Software, wo man inkrementelle, verschlüsselte Backups machen kann. Das Verfahren ist auch publiziert. Das heißt, man kann das auch einsehen. Ja, und damit verschlüssel ich meine Daten und speichere die dann halt in Clouds. Und ob die jetzt gesichert sind oder nicht, ist mir dann halt egal. Das Einzige, was halt ein Problem ist, du kannst nicht so einfach in der Apple Cloud Daten oder Backups speichern, weil die werden dann irgendwie immer dummerweise synchronisiert. Und das ist irgendwie ziemlich dämlich gemacht, weil da habe ich teilweise tierisch Probleme mit den Syncs, weil ich hatte also auf meinem iPhone, ja. Ich weiß nicht, wie viel Speicher ich habe, 256 GB, das reicht mir eigentlich aus. So, und eines Morgens war plötzlich der Speicher weg. Der war voll. Weil der dann, ich hatte nämlich irgendwelche virtuelle Maschinen in die Cloud, in die Apple Cloud gelegt und der hat die dann auf das iPhone draufgezogen.
Also Syncing und Apple ist einfach ein Trauerspiel, das ist einfach schon seit Jahrzehnten, die kriegen es nicht hin.
Du kannst also, es unterbinden.
Ich kann ja auf meinem MacBook zum Beispiel eine Note generieren, dann schreibe ich irgendwas in meinen Notizblock und manchmal ist es sofort auf dem iPhone innerhalb von ein paar Sekunden, manchmal dauert es einen halben Tag, manchmal erscheint es gar nicht. Also es geht halt einfach nicht. Irgendwie ist das einfach kaputt bei Apple, diese ganze
Infrastruktur. Ja, es gibt eine Möglichkeit, dass du zum Beispiel bei einem Ordner also den Zusatz NoSync, also Punkt NoSync dranhängst, aber so richtig traue ich dem Ganzen halt auch nicht so.
Ich mir wünsche, ist, dass es einen Knopf gibt bei den Anwendungen, jetzt synken, dass man es halt einfach mal anklicken kann und dann eben auch weiß, jetzt wird es gesynkt, weil irgendwo entscheidet da irgend so ein Server nach gut Dünken, wann er denn irgendwann mal synkt oder so. Ich verstehe das nicht, bei Apple ist es einfach.
Ja, ich synke die Desktops von meinen ganzen Macs, die synke ich halt mit der Cloud, sodass ich dann halt auf alle Desktops untereinander zugreifen kann. Aber das Ärgerliche ist halt wirklich mit irgendwelchen großen Dateien, weil du kannst halt diese blöde Apple Cloud nicht als Backup speichern ordentlich nutzen. Das ist halt, da hatte ich halt nur Trubel. Und ich würde halt auch gerne regulieren, wie viel Sync, von der Cloud auf den Geräten gehalten wird, dass man das halt irgendwo einstellen könnte. Dass man zum Beispiel sagt, okay, maximal 100 GB der neuesten Dokumente sollen halt lediglich runtergeladen werden, alles andere muss halt dynamisch nachgeladen werden.
Ich denke auch, alle diese Firmen, da ist jetzt auch nicht unbedingt eine so viel besser als die andere, weil Apple hat sich ja auch, dieser Tim Cook hat sich doch letztes Jahr da irgendwie hingestellt und groß rum, gerade in so einem Interview da, hier in den USA irgendwie riesig groß rumgeredet, wie viel Wert sie doch auf Privacy legen und dass Apple niemals die User-Daten irgendwie anderen Firmen geben würde und so. Und prompt eine Woche später kam raus, dass alle Siri, diese ganzen Siri-Audio-Logs da von irgendwelchen Drittfirmen analysiert wurden und die praktisch alles im Klartext dort gehört haben. Und da war ja gleich danach dieser Riesenskandal, direkt nachdem Tim Cook sich da so hinstellt und irgendwelche großspurigen Reden hält. Also das ist irgendwie alles, diese Firmen, wir sind ja nicht die Kunden. Die Kunden von diesen Firmen sind eben die Aktionäre. Ne? Also die machen halt das, was den Aktionären irgendwie, was die Aktionäre wollen, beziehungsweise was eben den meisten Umsatz macht.
Geld wollen sie.
Ja, sie wollen halt Geld und das ist eben das Problem, denke ich. Aber ich habe jetzt auch gerade noch mal geschaut, was mich bei Google noch so nervt. Und ich habe eben mein Gmail geöffnet. Und wisst ihr noch, als Gmail neu war, da hat ja Google damit geworben, wenn man einen Gmail-Account aufmacht, weil die wollten ja die Kunden von Hotmail und so wegkriegen.
Ja, dass der nie voll wird.
Genau, die meinen, nie mehr E-Mails löschen, nie mehr, ihr habt unendlich Speicher und jetzt schaue ich hier und ich habe 13 GB von 15 GB benutzt. Von
wie unendlich Speicher? Ich muss den Speicher nachkaufen, weil das hat nicht gereicht.
Irgendwann vor ein paar Jahren kam da mit einmal eine Nachricht, oh, ihre Google Mailbox ist voll, Gmailbox ist bald voll oder so. Ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Es ist einfach das Letzte.
Dieser Google Drive Speicherplatz und ich glaube, der gilt inzwischen für alles.
Ja, genau, aber den nutze ich auch bei Gmail. Haben die mir versprochen, dass ich unendlich Speicher habe für meine Mails, dass das nie voll wird. Und Pustekuchen, ne? Also es ist, ja. Das Gleiche ist ja auch mit den Handy-Anbietern passiert. Die hatten ja eine Zeit lang auch so Flatrates, zumindest hier in den USA, so Daten-Flatrates, ne, für iPads und so. Und wurde das ja auch ganz schnell zurückgerudert dann mit einmal. Und jetzt gibt es ja keine Flatrates mehr eigentlich. Also, und die, dann gab es ja so komische Verträge, wo man dann sozusagen, wenn man irgendwie den Vertrag nie ändert, dann hat man diese Flatrate immer behalten, bis man irgendwann mal den Vertrag ändern wollte. Und in den neuen Verträgen gibt es eben keine Flatrates mehr oder so. Also diese,
das finde ich alles so schlimm. In Deutschland kann ich mich nicht daran erinnern, dass es das jemals gab. Also
okay.
Es ist so, dass wenn man bei der Telekom relativ viel Geld im Monat zahlt, dass man inzwischen Kontingente hat, mit denen ich zumindest auskomme und wo man halt Optionen halt zubuchen kann, die aber auch wieder extra Geld kosten, dass bestimmte Dienste halt ja das nicht in irgendeiner Form belasten, ne? Dass du halt irgendwie unendlich YouTube gucken kannst, aber auch nur so lange das restliche Kontingent noch überhaupt existiert. Und ja. Das ist, aber das war hier in Deutschland, war das eh schon immer. Ich kenne das gar nicht anders.
Also hier gab es am Anfang bei AT&T und so, da gab es mal so eine Flatrate, wenn man sich ein iPad dort kauft oder so, dann hat man so eine Datenflatrate für einen bestimmten Betrag bekommen. Und meine Schwiegermutter, die hatte tatsächlich da noch so einen alten Vertrag und die hat sich partout geweigert, da irgendwas zu ändern an diesem Vertrag, weil sie diese Flatrate behalten wollte. Das war irgendwie ganz witzig. Aber Google scheint das überhaupt nicht zu stören. Die versprechen einem erst eine Flatrate beziehungsweise unendlich Speicherplatz und dann irgendwann kriegt man halt eine Mail, oh nö, doch nicht, sorry, jetzt ist doch nur 15 Gigabyte, also naja.
Jetzt muss ich aber was Positives mal zu Google sagen. Und zwar, was ich nutze, das ist Google Fotos. Und zwar, weil mittlerweile ist es ja so, dass man halt über die Jahre so viele Fotos gesammelt hat. Und ich hatte halt eine Möglichkeit gesucht, die einfach digital zentral zu verwalten. Und das geht mit Google Fotos eigentlich ganz gut, dass ich dann halt alle Fotos automatisch dahin synchronisiere, auch meine Videos und dann auch mit der Familie teile. Und da habe ich mir übrigens auch Speicher gekauft, ich glaube 2 Terabyte. Weil mittlerweile habe ich so 800 Gigabyte Fotos und Videos und sowas, das läppert sich halt alles zusammen. Ja, und gerade so der Schutz der Fotos ist eigentlich doch super wichtig, weil gerade wenn es mal brennt hier zu Hause und die ganzen Datenträger sind weg, ja, dann geht eigentlich was sehr Wertvolles verloren. Und für mich sind eigentlich so Fotos somit das Wertvollste, was ich besitze.
Ich kann das nur noch mal wiederholen. Also auch wenn Arne den Dienst jetzt nicht so toll, die Applikation nicht so toll findet, ich arbeite richtig, richtig gerne mit den Google-Applikationen, was so in diesem Office-Umfeld stattfindet. Die sind für mich saupraktisch, weil egal an welchem Bildschirm ich stehe, ich habe direkt immer Zugriff auf meinen Kram. Und das funktioniert auch überall gleich. Und ich muss mir keine Gedanken machen. Oder ich sag jetzt mal, bei der Return beispielsweise funktioniert das wunderbar mit dem Lektorat. Ne? Weil man eigentlich so kreuz über quer halt arbeiten kann, auch egal mit welchem System die Leute arbeiten. Das funktioniert einfach. Ne? Ob man sich jetzt nun an der Benutzerführung irgendwie reibt oder irgendwelche Funktionalitäten fehlen, das steht irgendwo außer Frage. Das sieht ja wahrscheinlich jeder für sich individuell. Nur für mich ist das absolut toll. Ich habe auch meine, für diese Fortbildung, die ich gemacht habe, meine komplette Dokumentation habe ich damit gemacht. Das funktionierte einfach wie eine Eins. Das war wunderbar. Und eine andere Sache, die mir auffällt, das ist allerdings mehr so ein Grad der Faszination und nicht unbedingt des Nutzens. Ich bin fasziniert, wie gut die Übersetzungswerkzeuge von Google im Hintergrund funktionieren inzwischen. Ich finde es hochgradig beeindruckend, dass ich mir auf YouTube Videos in Russisch angucken kann und die werden in Echtzeit übersetzt. Finde ich irre. Finde ich absolut irre.
Ja, da sind die auch ziemlich weit vorne. Wobei ich jetzt mit den Übersetzungen, also ich bin da jetzt nicht ganz so d'accord. Also ich finde, die sind gut, aber teilweise, wenn die Leute halt undeutlich sprechen oder gerade auch so bei den Native Speakern, so bei englischen Texten, wenn ich da mal die Übersetzung anschaue, was da drunter steht, das ist echt manchmal ziemlich lustig.
Ja, das ist ganz klar. Ich habe irgendwie mal so eine sehr schöne Übersetzung gesehen, wo so hier das Spiel, das Karen, woran ich ja auch mitgearbeitet habe, übersetzt haben, mit irgendwie Karen Teekessel oder irgendwie so ein Kram. Das war schon sehr lustig. Aber vom Grundsatz her, dass das überhaupt geht in
ja, natürlich. Weil mit Chinesisch, ich meine, wer kann schon jetzt Chinesisch? Und du hast zumindest mal die Möglichkeiten, dass du überhaupt weißt, worüber die reden.
Das stimmt, es gibt auch so einen genialen Dienst bei Google, dieses Google Translate fürs Telefon, wo du irgendwie ein Video oder ein Foto machst und dann übersetzt der dir allen Text, der da irgendwo erscheint. Und der ersetzt sozusagen den Text in dem Bild mit sozusagen japanischem Text dann mit englischem Text. Es geht auch inzwischen bei RetroArch, selbst bei Emulatoren. Du kannst also da jetzt das japanische Final Fantasy irgendwie auf RetroArch spielen, auf dem Super Nintendo. Und dann kannst du das einstellen, dass der sozusagen, du drückst eine Taste, Pause oder so, und dann verbindet er sich mit Google Translate und packt dir dann englischen Text in das Bild, der von Google Translate zurückkommt. Also schon irre.
Das geht, gibt auch eine App fürs Handy, die das dann auch so weitestgehend in Echtzeit macht. Ne? Über die Kamera hältst du dann dein Telefon über so ein Blatt Papier auf Japanisch und dann wird in dem Live-Review auf deinem Bildschirm die Übersetzung angezeigt. Das ist total faszinierend. Vor allen Dingen, dass das so schnell geht, weil die Software muss erstmal OCR machen, die Texterkennung, dann das noch übersetzen.
Ja, und ich würde jetzt kein Rollenspiel damit spielen, aber ich finde es total nützlich, um bei Importspielen so mal den Optionsscreen mir mal eben schnell übersetzen zu lassen, dass ich weiß, welche Option jetzt Schwierigkeitsgrad ist, ne, was jetzt irgendwie Musik an aus ist. Und da gibt es ja immer so diese japanischen Menüs, da steige ich ja sonst gar nicht durch. Obwohl ich habe ungefähr, jetzt glaube ich, so eine Intuition, was safe ist und was load ist. Das weiß ich schon, aber das ist auch das Einzige. Und was yes und no ist, aber dann hört es auch auf.
Weil ich habe zum Beispiel, es gab ja diesen Sinclair Spectrum Spielewettbewerb, der in Moskau stattfand, wo auch die Verleihung komplett als YouTube-Video gestreamt wurde. So, das war einfach nur angenehm, weil man konnte sich wirklich das angucken und man kriegte gerade in dem Moment auch die Übersetzung zu sehen. Also selbst wenn die holprig war, das war mir egal. Ich verstand, worüber die geredet haben.
Ja, auch super und man kann ja auch andere Sachen übersetzen, also Webseiten auch übersetzen. Das fehlt mir auch komplett in Safari. Bei Google Chrome kann ich das hier einstellen, Translate this Webpage und da wird die ganze Webseite übersetzt und Apple hat nichts dergleichen. Also es gibt gar nicht die Funktion bei Safari. Da hast du recht, da sind sie wirklich gut. Naja, ja, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Was sie auch machen, was ich auch schlimm finde bei Chrome, ich habe hier gerade mal Chrome angeschmissen, um mir nochmal die Apps da anzuschauen. Und bei Chrome, das hat auch endlos gedauert, bis ich das geschnallt habe, dass der, wenn ich mich bei Gmail einlogge, dann loggt er sich nicht nur bei Gmail ein, sondern dann loggt er den ganzen Chrome-Browser irgendwie bei mir ein. Das heißt, dann ist dann im Chrome-Browser oben rechts auch mein Account-Symbol. Und sozusagen wird dann mein gesamtes Browsing irgendwie unter diesem Account findet dann unter diesem Account statt. Also,
ist aber, meine ich, eine, ich weiß nicht, ob man das nachträglich wieder rückgängig machen kann, aber das ist eine Entscheidung gewesen, die du getroffen hast, weil es ist nicht standardmäßig so. Er fordert sich zwar ständig dazu am Anfang auf, dich irgendwie bei Chrome anzumelden und wenn du das tust, dann sind alle Dienste da, aber du kannst auch den umgekehrten Weg normalerweise gehen, dass du bei Chrome abgemeldet bist und dich nur im Browserfenster anmeldest, das geht sehr wohl.
Naja, da gibt es auch irgendeine Option bestimmt.
Mit Chrome hast du aber echt eine Achillesferse bei mir angesprochen. Das ist der schlechteste, beste Browser, den ich je benutzt habe. Wie oft es mir schon passiert ist, dass Google einfach für mich entscheidet, was gut für mich ist. Features rausnimmt, die für mich essentiell wichtig sind, wie so eine echte Sidebar statt nur ein getrenntes Fenster. Also ich benutze Chrome in der Chromium-Version, in der Opera-Version. Und die hatten zum Beispiel bis jetzt zu den jüngsten Updates ein eigenes angepasstes Video-Pop-Out-Feature. Das hatte Pause, Play und Seek-Buttons. Da wurde der Titel in den Pop-Out-Fenster eingeblendet und der hat sich Position und Größe gemerkt. So, mit dem letzten Update hat sich da irgendwas geändert auf der Codebasis vom Chromium, sodass die Opera-Implementierung nicht mehr lief. Jetzt benutzen die das Offizielle. Das merkt sich die Position nicht. Das heißt, jedes Mal in jedem Tab, wenn ich das Feature wieder benutze, ist das Ding in einem Minifenster unten rechts auf dem Bildschirm. Ich will es aber vielleicht rechts oben haben und ein bisschen größer, damit ich da noch was erkennen kann. Damit hätte ich ja noch leben können. Und was sie in Anführungszeichen zerstört haben, was wahrscheinlich auch in naher Zukunft komplett rausfliegt, ist so eine echte, komplett integrierte Sidebar, die ich zum Beispiel essentiell benutze für meine Bookmarks. Das ist eine Sidebar, die wird eingeblendet und der Tab verkleinert sich entsprechend. Das heißt, den Platz, den die Sidebar einnimmt, der wird vom Tab abgeschnitten und die HTML-Seite wird neu gerendert, dass sie in dieses schmalere Fenster passt. Was der Chromium aber, oder auch gerade der Opera in der neuesten Version hat, diese Sidebar ist nicht mehr eine echte Sidebar, das ist ein Pop-Up-Window. Das heißt, ich klicke auf die Bookmarks und das legt sich über den Inhalt des Tabs. Super. Das heißt, jedes Mal Bookmark-Bar öffnen, ne? Dann suchst du dir einen Bookmark aus, dann geht die wieder zu. Nee, das will ich nicht. Und bitte, liebe Google- und Chromium-Entwickler, wenn ihr was ändert, ist super und schön, aber lasst doch dem Benutzer dann die Entscheidung, erstellt eine Option, ob er das Verhalten wie früher haben will oder das andere, das moderne. Noch geht es über diese Additional Settings, war es mir wieder möglich, zumindest meine echte Sidebar wieder so einzublenden, wie ich sie kannte. Weil dieses mit legt sich vor den Tab, du rufst die Bookmarks auf, klickst da was an, dann musst du die Bookmarks, dieses Pop-up wieder schließen, damit du deine HTML-Seite lesen kannst. Dann musst du wieder klicken, dass das Ding wieder aufgeht, dein Bookmark, deine Sidebar. Klickst den nächsten Tab an, machst das wieder zu. Sehr komfortabel. Lass es mich einfach fix einblenden. Ich klicke einen Bookmark an, der wird geöffnet und geladen. Ich kann die Seite lesen, ich klicke den nächsten einfach an, kann die Seite lesen und so weiter. Und das war schon im Laufe der Jahre bei so vielen Sachen, die sich einfach geändert haben, die komplett rausgenommen wurden, die gar nicht mehr existierten und bei einer Veränderung auch keine Möglichkeit gibt, das irgendwie umzustellen. Finde ich eine Katastrophe.
Du beschreibst gerade Windows 10, kann das sein?
Ja, die Windows 10 Updates sind auch so eine Geschichte.
Wir müssen jetzt auch noch ein bisschen über Microsoft bashen, weil ich habe jetzt nämlich aufgeschrieben, Themen Google bashen, Facebook bashen, Apple bashen, jetzt fehlt noch Microsoft.
Es gibt dann noch ein paar mehr, glaube ich.
Ja, wir sind heute irgendwie so voll depressiv. Irgendwie bashen wir auf alles heute.
Das ist, glaube ich, meine Schuld, weil ich damit angefangen habe mit Google, aber es war auch wirklich...
Wechselt doch das Thema, wer hat denn
als nächstes Moment, ich habe noch etwas, ja. Ich war noch nicht fertig. Ich war ja bei Stadia, da sind wir nämlich drauf gekommen.
Ach so, und ist das passiert,
Stadia. Genau. So, und ich wollte noch ganz was schnell abschließen. Und zwar hatte ich noch eine komische Erfahrung, also eine unheimliche Begegnung der dritten Art auf dem Mister. Und zwar habe ich mich irgendwie bei dem Kurs verklickt und bin in einem Chor gelandet. Vom Altair 8800. Und den habe ich dann mal gespielt. Und kam ich nicht weit. Kennt jemand den Chor? Oder den Rechner?
Nein, was ist das?
Das ist ja, glaube ich, so voll so ein altes... Oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das ist halt so ein Gerät, was scheinbar als Ein- und Ausgabe nur Schalter hat und als Ausgabe halt Lämpchen. Und da kann man eigentlich nicht viel machen. Das ist halt ziemlich merkwürdig. Und da gibt es halt so 2-3 Programme und ich kriege die auch nicht zum Laufen. Und was halt lustig ist, man kann halt, mit der Taste 1 und 2 kann man halt die Schalter betätigen und mit den Cursor-Tasten halt aussuchen, welchen Schalter man klickt. Und so ein Reset kann man dann durchführen mit dem Schalter, halt so Start, an und aus und halt irgendwie die Register dann halt irgendwo belegen. Aber irgendwie ist mir das dann auch etwas zu altmodisch oder wirklich zu retro. Und das einzige Coole ist, man kann halt ein Reset machen und dann sind wieder alle Schalter in der Ausgangsstellung. Und das finde ich halt irgendwie lustig. Also damit kann man wirklich nicht viel machen mit dem Chor. Das ist, glaube ich, eher sowas aus archäologischer Sicht oder so vom Computerhistorie mit Sicherheit toll. Aber so viel ernsthafte Dinge, glaube ich, kann man damit auch nicht mehr machen. Ja, also so viel. Und das war dann mein Erlebnis auf dem Mister für diese Woche.
Wollen wir ganz kurz, der wartet schon vielleicht seit 21 Minuten, der Hass begrüßen. Er ist dazugestoßen.
Hallo.
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 Hast du dich schon mal vorgestellt hier?
Nein, noch nie. Bin zum ersten Mal im Stammtisch dabei.
Sehr schön. Dann willst du eben kurz erzählen, wie du zur Computerei gekommen bist, was so deine Lieblingsspiele sind und so weiter?
Naja, so viel gibt es da eigentlich gar nicht zu erzählen. Ich war halt... Kind in der DDR auf dem Dorf. Ich hatte überhaupt nichts von Computern gehört. Und kurz nach der Wende hat mein Vater irgendwann mal einen C64 gekauft. Das war dann so Ende 89, Anfang 90 muss das gewesen sein. Wow, und dann das Übliche halt. Man hat halt irgendwann mal ein paar Spiele irgendwo her und ein bisschen gespielt und irgendwann ein bisschen angefangen zu programmieren, Basic und später ein bisschen Assembler. Ja, das ging dann halt einfach so weiter, bis ich dann irgendwann mal, 95 war das, den ersten PC mir selber gekauft hatte. Und na, weiß nicht, ob du auch mehr wissen willst.
Ja klar, ist doch toll.
Davor gar keine Computer, also diese echten DDR-Computer, da hatte der gar nicht, ne? Gar nichts von.
Nee, da hatte ich überhaupt keine Ahnung, da war ich aber auch zu jung. Ich bin erst 82 geboren, weißt du, da hast du mit Computern nichts am Hut vorher.
Das war die erste Stunde unseres heutigen Stammtisches, frei für alle Hörer des Podcast-Kompott-Kanals. Die komplette Folge gibt es für alle monatlichen Unterstützer ab einem Dollar bei Patreon oder 1 Euro bei Steady.